Reden wir. Kanzleipraxis Wissen.
2022 wurden rund 15.000 Gerichtsprozesse wegen Eigenbedarfskündigungen geführt. Und die Zahl der ausgesprochenen Kündigungen lag schätzungsweise bei über 80.000. Ein Thema also, das nicht nur die Gerichte beschäftigt, sondern zunehmend auch strafrechtliche Relevanz bekommt. Denn was zivilrechtlich beginnt, endet nicht selten mit einer Anklage wegen Betrug. Der Vorwurf vorgetäuschter Eigenbedarf. Was bedeutet das für die Mietrechtlerinnen und Mietrechtler? Und warum sollten auch Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger dieses Thema im Blick haben? Darüber sprechen wir heute und zwar mit Dr. Michael Selk, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und Fachanwalt für Strafrecht. Herzlich willkommen bei Reden wir Kanzlei Praxis Wissen. Herr Selk, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Herr Selk, wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, sich sowohl im Miet- als auch im Strafrecht mit dem Thema Eigenbedarf zu beschäftigen?
Also ein kurzer Ausflug zu meiner Person ist tatsächlich, dass ich ja, ich glaube 1997 irgendwann, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, tatsächlich mal Facharbeit für Strafrecht gemacht habe und dann später erstmal Facharbeit für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und irgendwann festgestellt habe, dass das, was in den schlauen strafrechtlichen Kommentierungen, in den Büchern steht zum Eigenbedarf, nicht mit dem übereinstimmt, was wir im Mietrecht lesen. Es gibt also diverse Diskrepanzen und insbesondere zu einem Problem gibt es eine große Diskrepanz, nämlich zur Frage, wann muss denn der Vermieter, nennen wir es die Vermieterin, Mieter oder Mieterin, aufklären über den weggefallenen Eigenbedarf. Also der klassische Fall ist der, und den findet man auch in den schlauen Büchern eigentlich überall mal wieder unterschiedlich diskutiert. Der klassische Fall ist der, dass Vermieterin wegen Eigenbedarfs kündigt, will meinetwegen selbst einziehen und jetzt stirbt diese Vermieterin innerhalb der Kündigungsfrist. Dann gibt es die Erben und die führen dann den vielleicht schon begonnenen oder dann fortzusetzenden Räumungsrechtsstreit gegen den Mieter fort. Und man fragt sich, geht das? Und tatsächlich ist es so, wenn der Eigenbedarf innerhalb der Kündigungsfrist weggefallen ist, sagt der BGH in der Konstellation, ist es schlecht, das geht halt nicht. Da sind sich insofern alle einig. Die Frage ist dann aber, was ist, wenn der Eigenbedarf nach Ablauf der Kündigungsfrist wegfällt? Und da beginnt der große Streit. Also wenn jetzt Vermieterin und Vermieter stirbt nach Ablauf der Kündigungsfrist, ist nach der strafrechtlichen Meinung eine Aufklärungspflicht da. Das heißt, der Vermieter, die Vermieterin müssen die Mietpartei darauf hinweisen, dass Eigenbedarf weggefallen ist und dass der Mieter nicht mehr ausziehen muss. Im mietrechtlichen Bereich ist das anders, weil der BGH, ich glaube 2005, zum ersten Mal deutlich gesagt hat, dass es egal, entscheidend ist nur, dass der Eigenbedarf bis zum Ablauf der Kündigungsfrist besteht und was dann passiert, ist egal. Das ist bei den Strafgerichten, vorsichtig formuliert, ganz überwiegend so nicht angekommen. Da gibt es unterschiedliche Gründe für, ich erspare Details. Es ist trotzdem wichtig, dass man erstmal diese Diskrepanz erkennt. Und dann gab es, da können wir gleich mal drüber sprechen, dann gab es eben diese Entscheidung des Amtsgerichts Bergedorf aus dem letzten Jahr, die das Ganze ja dann eigentlich quasi zur Exklusion gebracht hat wieder. Vorher war das nicht so ein Riesenthema, es war weiter immer so ein bisschen, da gab es diese eine Bergedorfer Entscheidung, aber die können wir noch sprechen.
Ja, dann gehen Sie doch mal gerne darauf näher ein. Was sagt diese Entscheidung und warum ist die besonders relevant für die Mietrechtler und die Strafrechtler?
Ja, die Entscheidung selbst ist nicht rechtskräftig, also die ist eigentlich aufgehoben worden in der letzten Zeit vom Landgericht Hamburg, auch in diesem Jahr, aber es ändert nichts an der grundsätzlichen Relevanz. Also in der Bergedorf-Entscheidung, wenn ich den Sachverhalt richtig erinnere, war es so, dass eine Vermieterin eben wegen Eigenbedarfs gekündigt hat und dann gab es, glaube ich, auch einen Räumungsvergleich, die Mieter sind dann irgendwann ausgezogen und ich glaube nochmal ein Jahr später, nachdem die Kündigungsfrist längst abgelaufen war und auch der Räumungsvergleich erfüllt war, danach ist die Vermieterin dann nicht eingezogen, sondern hat das Haus verkauft. Und mit einem Gewinn von gefühlt wohl nach Steuern, wenn ich es richtig erinnere, über 300.000 Euro. Das Ganze ist dann irgendwie zur Staatsanwaltschaft gegangen und die hat das angeklagt bei Amtsgericht Bergedorf wegen Betruges und zugleich Wertersatz verlangt für diesen Schaden. Also der Betrag von über 300.000 Euro sollte dann zugunsten der Staatskasse eingezogen werden. Das hat Bergedorf auch so entschieden, in der ersten Instanz, Amtsgericht Bergedorf, haben gesagt, also erstmal ist der Betrugstatbestand da, wir haben aus dem Kopf, glaube ich, 90 Tagessätze zu deutlich über 300 Euro, glaube ich, verhängt, also relativ viel Geldstrafe, glaube ich, weit im fünfstelligen Bereich. und dann zugleich den Wertersatz auch noch festgelegt, also diese Summe über 300.000 Euro. In zivilrechtlicher Hinsicht ist das Urteil immer falsch gewesen, weil entscheidend war ja nur in zivilrechtlicher Hinsicht, ob der Eigenbedarf tatsächlich bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weggefallen war. Was danach mit dem Eigenbedarf passiert, ist egal. Völlig egal, wenn er wegfällt. In strafrechtlicher Hinsicht ist es eben seit einer Entscheidung des Bayerischen Obersten, ich glaube 1987, anders. Es gab auch schon eine Entscheidung über die K200 Z82 aus dem Kopf, da war es auch schon so. Aber die Strafjustiz ist eben nie der Ziviljustiz gefolgt und diese Bergedorfer Entscheidung war eben quasi eine Neuauflage einer alten Problematik, aber jetzt in extremer Form, weil auch zusätzlich noch der Wertersatz angeordnet worden ist. Und das Landgericht Hamburg hat diese Entscheidung jetzt aber kassiert und das Verfahren ist letztlich wegen geringer Schuld dann aber aus anderen Aspekten eingestellt worden. Und was wohl auch im Ergebnis, wenn man die Entscheidung des BGH ernst nimmt, richtig ist. Also die zivilrechtliche Linie nimmt, richtig ist so. Aber trotzdem ist es natürlich ein Riesenproblem, weil auch wieder aus anwaltlicher Sicht, wenn wir da beratend tätig sind, müssen wir, also wir Mietrechtler, Mietrechtlerinnen aus anwaltlicher Sicht, eben müssen zugleich einmal in mietrechtlicher Hinsicht belehren und sagen, pass auf, es gibt dieses Problem mit dem Wegfall des Eigenbedarfs. Das wird in zivilrechtlicher Sicht so gelöst. Aber es gibt auch noch eine andere Sicht, das ist die strafrechtliche Sicht und die sieht ganz anders aus. Und das heißt, wir müssen eigentlich doppelt aufklären. Und wenn wir das nicht machen, machen wir uns vielleicht sogar selbst strafbar, weil wir wieder Beihilfe begeben zu einer vielleicht sogar Straftat. Also es ist in verschiedenen Sicht ein Riesenproblem. Wir haben es jetzt auch schon auf an anderer Stelle immer wieder erörtert und man muss mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Aber man kann eigentlich nur hoffen, dass die sogenannte Einheit der Rechtsordnung da wiederhergestellt wird, weil nichts ist schlimmer, wenn manche Gerichte es so und andere Gerichte es anders entscheiden.
Absolut. Gehen wir mal ganz kurz in die tägliche Praxis. Es kommt jetzt ein Mieter zu Ihnen und sagt, boah, ich wurde wegen Eigenbedarf gekündigt. Ich habe da ein schlechtes Gefühl oder eigentlich ist es ja meist gar nicht so greifbar. Da steht dann drin, okay, man will da selber zum Beispiel einziehen oder. Was sind denn so die Indizien, dass jetzt ein Täuschungsvorsatz da ist?
Ja, man muss versuchen, die möglicherweise wahre Motivlage des Vermieters, der Vermieterin zu ermitteln, was man ja auch gar nicht weiß. Es gibt eine relativ gesicherte Rechtsprechung dazu, die besagt, dass jedenfalls die Anforderungen an das Beweismaß bei der Eigenbedarfskündigung, also zulasten des Vermieters, höher sind, je mehr Streitigkeiten es im Vorfeld zwischen den Mietparteien gab. Wenn es also so ist, dass die Parteien sich schon vorher wegen Mietmängeln gestritten haben oder wegen einer Betriebskostenabrechnung oder was auch immer, vielleicht auch viele Kleinigkeiten. Also ich hatte immer einen Fall, das war sehr beeindruckend, da hat der Mieter, auch nicht so nett, immer Weihnachten und Silvester beim Vermieter angerufen, hatte auch seine private Handynummer, aber jedes Jahr, man konnte ihn nur nachstellen und sich um Kleinigkeiten beschweren, also irgendeine abgerissene Silikonfuge oder irgendwas. Und irgendwann ist der Vermieter einfach, der ist ja tatsächlich psychisch erkrankt daran, weil er das so angestrengt hat. Und irgendwann kam er dann zu mir und sagte, kann ich den wegen Eigenbedarfskündigung meinen Sohn will da rein? Ja, das mag ja so sein. Der wollte auch finden vielleicht da rein, aber das Beweismaß ist dann halt hoch. Das heißt, je mehr Streitigkeit es im Vorfeld gab, desto kritischer müssen die Gerichte eben hingucken.
Mhm. Sie halten zum Thema Neuigkeiten, zum Thema vorgetäuschter Eigenbedarf für Miet- und Strafrechtler ein Live-Online-Seminar bei den juristischen Fachseminaren. Und darin sprechen Sie gezielt beide Gruppen ein, an einmal Mietrechtler und einmal Strafverteidiger. Ist es sinnvoll, dass ein Mandant sich dann auch wirklich beide, also wenn Sie jetzt nicht Fachanwälte sind, wie Sie, in einer Person, dass man sich zwei Anwälte nimmt bei solchen Verfahren?
Also generell ist es so, sollte eigentlich das Grundlegende im Strafrecht auch der normale Mietrechtler, normale Mietrechtler können. Das ist vieles läuft parallel. Man sollte, wenn man ein Mietrechter, Mietrechterin ist, jedenfalls definitiv auch die strafrechtliche Linie kennen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt auch aus Kostengründen sinnvoll ist, sich zwei Anwälte zu nehmen. Also es ist ja auch eine Kostenfrage. Und wenn es um Mieter, Mieterinnen geht, die eine Rechtsschutzversicherung haben, zum Beispiel oft jedenfalls, die decken das dann auch gar nicht unbedingt ab. Also die würden ja auch nur einen Anwalt abdecken an der Beratungsebene. Aber man muss ja mal gucken, wie wichtig ist einem die eigene Wohnung. Also ich habe immer mehr Fälle, wo ich vertrete ja sowohl Vermieter als auch Mieter, beide Seiten, immer mehr Fälle, wo es wirklich gar nicht um Geld geht auf der Mieterseite, weil die Wohnung eben die Existenz für die Mieter ist, schlichtweg. Was man ja auch verstehen kann in Ballungszentren. Und viele Mieter, Mieterinnen sind auch erkrankt, oft psychisch erkrankt und haben echte Probleme auszuziehen. Und dann muss man halt überlegen, auch wenn es brutal klingt, weil es wieder ums Geld geht, was ist anders wert? Und vielleicht macht es dann mal schon Sinn, eben sich auch nochmal strafrechtlich beraten zu lassen. Das Problem ist eher, und das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen meine Erkenntnis aus der strafrechtlichen Sicht, wenn ich halt mit Kollegen, Kolleginnen, Strafverteidiger, Kollegen über Mietrecht rede, dann starren die mich ja auch an, wie wenn sie zum Fleischer gehen und wollen irgendwie da Gemüse kaufen. Das ist das Gleiche, wir sind ja alles Fachidioten. Und das sieht man ja auch schon die oft, wie schon gesagt, leider unrichtigen Kommentierungen und den schlauen Büchern, die ja immer noch falsch sind. Also gerade ein großer Kommentar zum Strafgesetzbuch kommentiert, den Betrugstatbestand bei Eigenbedarf meines Erachtens falsch. Und das wird dann ja eins zu eins übertragen in unserem Praxisradar.
Also sollten eigentlich alle Strafrechtler, die auch mietrechtlich beraten, ihr Webinar besuchen und alle Mietrechtler, die auch dann natürlich strafrechtliche Komponente drin haben, ebenfalls ihr Webinar besuchen. Vielen Dank, Herr Dr. Selk. Alle Termine und Infos rund um unsere Live-Online-Seminare finden Sie auf der Website der juristischen Fachseminare. Den Link dazu gibt es wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge oder in den Kommentaren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sie hörten einen Podcast der Anwalt-Verlag-Gruppe.